Mit meinem Gewicht geht es immer weiter hoch. Woran kann das liegen? Was kann ich tun? Und sagt ihr nicht immer wieder, dass das Gewicht eigentlich eher ein Gleichgewicht anstrebt, wenn man immer eine bestimmte Menge an Essen isst?
Schwierige Frage. Und was das Ganze mit Marmeladenbrot zu tun hat und warum du davon tatsächlich so viel essen kannst, wie du willst, das erfährst du zum Ende der Folge.
Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Miss Klüger nicht weniger Podcast. Schön, dass du wieder da bist. Ja, diese Folge ist eine Frage von euch gewesen und wir haben gedacht, das ist doch mal eine richtig schöne Sache für eine Podcast-Folge. Denn eigentlich soll es ja nicht möglich sein, immer weiter zuzunehmen, denn mit steigendem Gewicht steigt auch dein Energiebedarf und irgendwann entspricht er ja deiner Aufnahme. Soweit die Theorie. Aber warum manche Menschen trotzdem immer wieder zunehmen, das klären wir jetzt. Und wie gesagt, das Ganze war inspiriert durch eine Frage von euch. Und falls ihr Wünsche für zukünftige Podcast-Folgen habt, dann schreibt sie hier einmal gerne in die Kommentare rein. Also wir haben uns schon häufiger durch euch inspirieren lassen. Zum Beispiel haben wir ja schon vor kurzem eine Podcast-Folge zum Thema Jojo-Effekt aufgenommen. Und hier haben wir eine Frage von einem Mitglied bekommen, von Abnehmen ohne Kalorienzählen, unserem Mitgliederbereich. Und ich würde sagen, ich lese die Frage einfach mal vor, ne?
Ja.
Darf ich? Sehr gut. Ich hätte eine Podcast-Anregung. Ich habe verstanden, dass der Körper immer nach Ausgleich sucht. Also Energieaufnahme bzw. Kalorienaufnahme zu Körpergewicht. Aber es gibt ja Menschen, die immense Gewichte mit sich tragen und immer noch mehr zunehmen. Essen die von Kind an so viele Kalorien, dass das dem wahnsinnig hohen Gewicht entspricht? Oder steigern die ihre Energieaufnahme einfach kontinuierlich? Und was sind die Mechanismen dahinter? Warum steigert sich anscheinend bei diesen Menschen linear das Hungergefühl? Da muss man ja noch nicht einmal die 400 Kilo Ausnahmefälle suchen. Aber ich habe im Freundeskreis mehrere Menschen, die immer mehr werden, wenn sie nicht aktiv auf ihre Ernährung achten. Mich würden die körperlichen und psychischen Prozesse dahinter echt sehr interessieren. Das wird bestimmt sehr wissenschaftlich, aber ich fände es trotzdem total spannend. Liebe Grüße an euch. Ja, also ich denke, wir werden das so runterbrechen, dass es nicht so hochwissenschaftlich klingt. Wie du schon gesagt hast, ne, du erklärst es an meinem Ladenbrot.
Ja, ganz genau. Zum Schluss. Ja, was erwartet dich generell hier in der Podcast-Folge heute? Wir sprechen zuerst mal über dieses ominöse Kaloriengleichgewicht. Alle, die eben Bano verstanden haben und überhaupt gar nicht verstehen, warum man davon ausgehen könnte, dass man nicht immer weiter zunimmt. Die Leute mag es ja auch noch geben. Wahrscheinlich bist du dann neu in diesem Podcast. Wir gehen gleich nochmal kurz auf das Kaloriengleichgewicht ein. Also warum sollte es eigentlich nicht so sein, dass du immer zunimmst, sondern ein gewisses Gewicht erreichst und das dann hältst? Das ist das Erste. Und dann sprechen wir über drei verschiedene Typen oder drei verschiedene Szenarien, in denen das dann aber doch passiert, dass dein Gewicht trotzdem immer weiter steigt auf unterschiedliche Art und Weise. Wie gesagt, da gibt es dann verschiedene Fälle, so ein bisschen wie das in der Nachricht auch rüberkam. Es gibt ja da diese krassen Ausnahmefälle, aber es gibt ja auch ja Leute, wo das Gewicht einfach kontinuierlich ein bisschen mehr wird. Wie das denn kommt? Dann sprechen wir über den unserer Meinung nach Ursprung des Problems, denn Übergewicht oder Zunahme generell ist natürlich immer eine Thematik, die mehrere Faktoren hat, aber unserer Meinung nach gibt es da ganz klar eine treibende Kraft. Ja, und dann ist die Frage, wie löst man das Ganze? Und das erkläre ich anhand des Marmeladenbrotbeispiels. Ja, wo du dann erfahren kannst, warum oder ob du von Marmeladenbrot so viel essen kannst, wie du willst.
Okay, und ich würde sagen, ich fange einmal an dieser Stelle noch einmal an, warum du eigentlich nicht immer weiter zunehmen solltest, denn wir sprechen ja immer mal wieder von diesem ominösen Kaloriengleichgewicht. Wir sagen ja auch immer wieder, strebe nicht nach einem Kaloriendefizit, sondern nach einem Kaloriengleichgewicht. Und das ist übrigens auch nochmal alles genauer in unserem Abnehmen-Starter-Guide erklärt, für den Fall, dass du jetzt zuhörst und dich so fragst, boah, irgendwie bin ich mir gerade nicht ganz so sicher, lad dir einfach in den Shownotes unseren Abnehmen-Starter-Guide für 0 Euro runter. Da ist das alles nochmal so in Textform und anschaulich erklärt. Aber ich breche es hier für diese Podcast-Folge auch nochmal sehr, sehr gerne runter. Du hast auf der einen Seite deinen Kalorienverbrauch oder deinen Energieverbrauch, also alles, was du verbrauchst quasi einfach durch deine Existenz, deine Organe müssen funktionieren, du bewegst dich etc. pp. Das ist halt grob gesagt dein Energieverbrauch. Und dann hast du auch deine Energieaufnahme auf der anderen Seite, dass du durch Essen eben aufnimmst. Also Essen und Verbrauch. Und wenn wir nun mehr essen, als wir eigentlich momentan bräuchten, dann haben wir ein sogenanntes Kalorienüberschuss. Vielleicht hast du von diesem Begriff schon mal gehört. Also mal als Beispiel, dein aktueller Verbrauch liegt bei 2000 Kalorien. Du isst aber so, dass du im Durchschnitt immer 2200 Kalorien isst. So, dadurch nimmst du weiter zu. Allerdings würdest du nur so lange weiter zunehmen, bis sich dein Energieverbrauch auch auf 2200 Kalorien erhöht hat. Und wie macht der Körper das? Durch das Körpergewicht. Also indem du mehr wiegst, erhöht sich auch dein Kalorienverbrauch.
Stell dir vor, du schleppst die ganze Zeit so einen Gewichtsrucksack mit dir rum. Da kannst du dir vorstellen, dass das Leben natürlich dann schwerer ist und irgendwann gleicht sich das aus und dann sind wir im Kaloriengleichgewicht. Ne? Dieses Kaloriengleichgewicht ist also nichts, was wir erfunden haben. Man hört nur sehr selten davon, weil alle sich auf dieses Kaloriendefizit festgebissen haben, was toll ist zum Abnehmen, aber um schlank zu werden und zu bleiben, ist das eben der falsche Ansatz. Ne?
Genau, und genau auf der anderen Seite, da habe ich jetzt gerade den Mechanismus des Zunehmens erklärt und durch schlank werden und schlank bleiben musst du eben deinen Kaloriengleichgewicht dementsprechend reduzieren. Also zum Beispiel in unserem Beispiel neues Kaloriengleichgewicht für 1800 Kalorien am Tag finden.
Ganz
genau. Und das funktioniert übrigens alles auch ohne Kalorienzählen, nur mit Kalorien kann man irgendwie so die Mechanismen dahinter besser verstehen und greifen, genau, was wir eigentlich meinen.
Ja, wir persönlich sind ja keine Verfechter beziehungsweise eher Gegner des Kalorienzählens. Mhm. Unsere Mitgliedschaft heißt ja auch Abnehmen ohne Kalorienzählen. Aber ich denke, das ist ein anderes Thema, zu dem man vielleicht nochmal separat kommen kann. Und wir haben sicherlich auch die eine oder andere Podcast-Folge dazu. Aber es sei einfach gesagt, wir werden jetzt auch relativ viel über Kalorien sprechen. Nur weil wir sie nicht zählen, heißt es nicht, dass wir glauben, sie sind nicht da. Wir wissen sehr gut, dass es die gibt. Nur es gibt halt viele, viele Gründe, warum du sie nicht zählen solltest. Aber ja, letzten Endes darf das natürlich auch irgendwo jeder für sich selber entscheiden. Grundsätzlich, Kaloriengleichgewicht strebt dein Körper immer an. Das heißt, wenn du weniger isst, dann wirst du so lange abnehmen, bis du genau das verbrauchst, was du isst. Und das Gleiche gilt fürs Mehressen auch. Das heißt also jetzt erstmal in der Theorie, wenn man das so versteht, diesen Zustand nennt man übrigens Homöostase, um nochmal was Schlaues gesagt zu haben. Der kann aber auch für andere Sachen als Kaloriengleich, also bezeichnet quasi einen körperlichen Zustand des Gleichgewichts, der wird auch für andere Dinge verwendet, aber unter anderem eben auch für die Kalorienaufnahme. Jetzt stellt sich aber die Frage, wenn das denn so ist, warum gibt es diese Menschen, die jedes Jahr 1 Kilo, 2 Kilo, 3 Kilo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kilo zunehmen und es scheinbar niemals zu diesem Ausgleich kommt? Ja, und da gibt es verschiedene Szenarien, verschiedene Typen und die möchten wir dir jetzt einmal vorstellen. Soll ich einfach mit dem ersten beginnen oder möchtest du anfangen?
Auch wenn ich darf, dann fange ich wohl mit dem ersten.
Ja, das betrifft dich ja auch mehr als mich.
Ja, das betrifft mich schon mehr, denn man sieht, dass ich schon so langsam auf die 60 zugehe. Nicht Spaß. Wolltest mich gerade ein bisschen foppen, ne?
Ja, wollte ich.
Okay, vielleicht hat man das gerade schon ein bisschen rausgehört. Der erste Grund ist die, wenn man im Alter stetig ein bisschen zunimmt. Da sind die Mechanismen oftmals so, dass man tatsächlich gar nicht mehr eigentlich isst oder dass man tatsächlich gar nicht mehr Kalorien isst, dass sich aber im Alter der Kalorienverbrauch Stück für Stück ein bisschen verringert. Das hat verschiedenste Mechanismen. Wir haben übrigens auch eine passende Podcast-Folge dazu, Abnehmen in den Wechseljahren. Da hatten wir eine Podcast-Folge zu aufgenommen und auch eine Checkliste zu rausgebracht. Also wenn dich das Thema Wechseljahre einmal genauer interessiert, dann verlinken wir das auch noch einmal in den Shownotes. Aber grob hier, um das in diesem Kontext einmal einzuordnen. In den Wechseljahren ist es grundsätzlich so, dass deine Muskelmasse sich Stück für Stück
verringert. Ich möchte ganz kurz dazwischen
grätschen. Ja.
Es geht hier nämlich tatsächlich nicht rein um die Wechseljahre.
Ja.
Das passiert im Alter in Anführungszeichen grundsätzlich,
ja,
relativ früh tatsächlich schon. Ich sag mal jetzt bummelig, ohne eine ganz genaue Zahl zu kennen, ich glaube 30, 35.
Ja.
Ab 30 und 35 nimmt die Muskelmasse relativ massiv jedes Jahr ab, es sei denn, du tust was dagegen. Das heißt, du kannst ab 30, 35 immer noch Muskelmasse aufbauen, on top packen auf jeden Fall. Aber wenn du das nicht tust, dann nimmt deine Muskelmasse ab. So, und
das ist aber trotzdem, also ja, danke für die Anmerkung. Auf jeden Fall. Das ist halt trotzdem so ein Effekt, den die meisten so ab 40, 45,
ja, 50 merken.
Bemerken.
Dann, genau. Ne? Ja, also bei den Wechseljahren kommt ja noch dazu, dass ja bei Frauen, das ist jetzt ein Frauenproblem, Männer werden mit diesem Problem geboren. Ich erkläre gleich, warum.
Ja, okay, ich bin gespannt.
Bei Frauen passiert dann eine Umstellung des Hormonhaushalts, sage ich mal. Und das kann zu einer Umverteilung von Fett führen. Ne? Das heißt, theoretisch musst du gar nicht mehr wiegen oder mehr Fett haben, sondern das Fett geht dann eher in den Bauchraum. Ja, das ist auch gesundheitlich problematischer. Ja, und Frauen haben in Anführungszeichen das Glück, dass man spricht von dieser Fettverteilung tatsächlich auch als weibliche Fettverteilung, dass eigentlich Frauen tendenziell, das muss nicht alle betreffen, eher dazu neigen, an Beinen, Oberschenkel, Po anzusetzen. Ja, spricht man auch von dem sogenannten Birnentyp. Und Männer haben eher so den sogenannten Apfeltyp oder das männliche Fettverteilungsmuster. Wie gesagt, das ist ein Durchschnitt, das gilt nicht für alle so.
Betrifft nicht jeden, ja.
Und da setzt man eher am Bauch an und das ist auch gesundheitlich auf jeden Fall problematischer. Woran das liegt, kann man sich jetzt drüber streiten, aber es liegt auf jeden Fall mit an den Hormonen und bei Frauen shiftet das dann mit den Wechseljahren so ein bisschen. Ja, und dann setzen die eher am Bauch an. Das kann also passieren, dass du letzten Endes dann gar nicht wirklich dicker wirst, also vielleicht auch durch den Muskelmasseverlust, so, aber dicker wirkst, weil du plötzlich dort ansetzt, wo man es mehr sieht, am Bauch. Ja?
Okay.
Ja, genau.
Ja.
Genau, das ist so das Wechseljahrproblem und das Altersproblem ist eben das der Muskelmasse. Aber möchtest du da nochmal den finalen Todesstoß geben, warum das so schlimm ist mit der Muskelmasse? Oder was heißt schlimm? Schlimm ist es aus anderen Gründen, aber warum das zu Gewichtszunahme führt?
Nee,
oder habe ich dich so aus dem Konzept gebracht?
Ja, du hast mich gerade aus dem Konzept gebracht. Mach du mal.
Ja, sorry. Die Schwierigkeit ist jetzt, Muskelmasse geht runter. Jetzt bist du theoretisch erstmal leichter. Jetzt ersetzt der Körper sozusagen das Gewicht der Muskelmasse durch Fett. Das Problem ist aber, dass Muskelmasse mehr Kalorien verbrennt. Ich habe das mal ganz kurz recherchiert. Und ungefähr geht man so von 2 bis 3 Mal so viel auf. Das heißt also ganz vereinfacht gesagt, um 1 Kilo Muskelmasse zu ersetzen, was den Kalorienbedarf angeht, brauchst du 2 bis 3 Kilogramm Fett. Ne? Einfach, weil du ja jetzt nicht mehr den aktiv verbrennenden Teil da hast, sondern sozusagen nur noch das Gewicht. Ne? Und dadurch wirst du dann schwerer. Ne? Also mit jedem Kilo Fett, mit jedem Kilo Muskeln, was du verlierst, muss dein Körper 2, 3 Kilo Fett draufpacken, um dieses Kaloriengleichgewicht zu halten. Und so nimmst du stetig zu, weil du eben Muskelmasse verlierst.
Mhm.
Dem kann man relativ einfach und gut vorbeugen bis zu einem gewissen Punkt.
Genau, ne? Also an dieser Stelle wieder hier Werbung für Krafttraining.
Ja.
Also das Beste, was man dagegen machen kann, ist es, die Muskulatur möglichst zu erhalten oder sogar aufzubauen.
Genau.
Und das geht wirklich am allerbesten durch erstens Krafttraining, zweitens eine proteinreiche Ernährung. Und das heißt auch nicht, dass wir jetzt die Proteinregale in den Supermärkten stürmen müssen, so, sondern es gibt ja auch viele natürliche proteinreiche Lebensmittel wie Fleisch, Fisch, Edamame, Tofu, etc. pp.
Man muss es hier auch volle Pulle nicht übertreiben. Ne?
Ja.
Also ich würde schon empfehlen, ein bisschen mehr Proteine zu essen, als die DGE das empfiehlt. Die DGE empfiehlt, in Anführungszeichen gibt es einen Schätzwert, auch im Alter mehr Proteine zu essen, genau aus diesem Punkt. Und die sind da so bei 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Wichtig, immer bitte nicht gemessen auf dein aktuelles Gewicht, falls du übergewichtig sein solltest, sondern auf dein Normalgewicht. Mit dieser Problematik glauben halt viele, dass sie super viel essen müssen.
Ja, plötzlich heißt es dann so, oh mein Gott, wie schaffe ich das denn so, keine Ahnung, 200 Gramm Protein am Tag zu essen? Keine Sorge, keiner muss 200 Gramm Protein am Tag essen.
Nee, höchstens ein krasser Bodybuilder, der es maximal rausholen will. Aber ich sag mal, diese 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist schon ein schöner Wert. Von mir aus darf der gerne auch noch einen Ticken höher sein. Ne?
So ein, also 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht oder so.
Ja, die DGE.
Ja, ich denke mal, alles über 1,5, 1,6. Ich sag jetzt mal so für... Nicht für den Leistungssportler, nicht für den Bodybuilder oder so, sondern einfach für uns Normalos.
Ja, also da ist, man spricht ganz oft von 1,2 als so den Punkt, wo sozusagen die Effizienz nachlässt. Ne? Mhm. Mehr Protein bringt dann schon für einen reinen Muskelaufbau schon noch ein bisschen mehr, aber das Verhältnis wird geringer. Also 1,2, das, ja. Wie gesagt, auch da ist es natürlich immer nicht einheitlich. Aber naja, auch Proteine würden wir im Übrigen nicht zählen. Mache ich auch schon länger nicht mehr.
Aber es ist sinnvoll, proteinreiche Lebensmittel
zu kennen. Proteinreiche Lebensmittel zu kennen und regelmäßig
also
zu essen. Genau, das ist wichtig. Bringt dir aber nichts, wenn du dazu kein Krafttraining machst. Und ein bisschen das Unfaire und gleichzeitig Geile ist, dafür ist es auch nie zu spät, ne? Also ich sag mal, wenn du jetzt jemanden hast, der seit seinem 15., 20. Lebensjahr trainiert oder sogar noch eher, auch da bin ich jetzt nicht super krass drin, aber habe das so erlebt, dass das wechselt. Früher hat man gesagt, Kinder bloß kein Kraftsport. Heute sagt man eher, oh, so je früher, desto gut. Das ist halt natürlich die Frage, was die machen. Natürlich sollten die nicht pumpen wie die Geisteskranken, aber schon durchaus Kräftigungsübungen machen. Aber lange Rede, schwacher Sinn, du kannst nicht früh genug anfangen, du kannst nicht lange genug das Ganze betreiben. Aber dennoch, wenn du spät anfängst, heißt das noch lange nicht, dass Hopfen und Malz verloren ist. Also du kannst so, gerade wenn du noch nie was gemacht hast, relativ schnell am Anfang auch wieder Muskelmasse aufbauen. Klar wirst du kein Bodybuilder mehr, wenn du jetzt mit 40 Jahren anfängst aufzubauen. Aber du kannst dann echt noch einiges machen und wenn du vorher nie Sport gemacht hast, kommst du auch noch wieder, würde ich jetzt mal mich weit aus dem Fenster lehnen und sagen, kommst auch wieder auf die Muskelmasse, die du wahrscheinlich mit 20 als unsportlicher Mensch mal gehabt hast, wenn du anfängst, wirklich ernsthaft zu trainieren. Also dadurch kannst du das auskontern. Wenn du aber dein Leben lang Sport gemacht hast, kommst du natürlich trotzdem an deinen Punkt, wo du irgendwann trotz des Trainings irgendwann abbaust. Ne? Mhm. Und dann hast du halt diesen Effekt. Das ist nicht zwangsläufig ein Problem, weil theoretisch mit dem sinkenden Bedarf auch dein Hunger nachlässt. Und das ist zum Beispiel ein Grund, warum wir keine Kalorien zählen. Wenn du nämlich gewohnt bist, Kalorien zu zählen, dann hast du dein Hungergefühl, ich sag mal hart gesagt, gekillt. So, wenn du aber gelernt hast, darauf zu hören, dann ist es eigentlich nicht so ein Riesending. Ne? Mhm. Und das ist zumindest sehr stark unsere Erfahrung. Also grob zusammengefasst, der erste Fall des ewigen Wiederzunehmens ist der, dass du im Alter Muskelmasse verlierst, Muskeln durch Fett ausgetauscht werden, aber Fett weniger, also Fettmasse weniger Kalorien verbraucht als Muskelmasse, also muss das mehr sein.
Mhm. Ne? Kommen wir zu dem zweiten Fall, der, glaube ich, auch, also mit am häufigsten auftritt. Klar, das Alter betrifft uns früher oder später alle irgendwie, aber es gibt ja auch diese Fälle von gerade so zwischen 20 und 30 Jahren bekommt man das halt auch viel mit. Ne? Also das hat dann ja noch natürlich noch nichts mit dem Alter zu tun, ne? Aber so dieses so stetig 1 oder 2, vielleicht sogar 3 Kilo im Jahr zunehmen. Mhm. Also dieses ganze langsame Schleichende und 10 Jahre später steht man plötzlich da und wiegt 20 Kilo mehr als noch mit 20.
Ja.
Und da ist dann natürlich die Frage, was ist da passiert? Denn Muskelschwund kann es jetzt an dieser Stelle noch nicht gewesen sein. Genau. Also vereinfacht gesagt, und das ist jetzt mal wirklich ein bisschen platt, ne? Vereinfacht gesagt, isst du dich einigermaßen satt, aber mit den falschen Lebensmitteln. Dazu kommen wir später mehr. Und dazu wird Daniel später noch sein Marmeladenbrot-Beispiel nennen. Das Problem ist an dieser Stelle, wenn du dich satt fühlst, hast du dadurch, dass du die falschen Lebensmittel gegessen hast, bereits zu viel gegessen. Das heißt, du bist dann immer so, keine Ahnung, 100 Kalorien oder wirklich, vielleicht sogar bei so einer schleichenden Zunahme vielleicht so 50 bis 100 Kalorien die ganze Zeit über deinen eigentlichen Bedarf. Und das heißt, du baust immer so langsam ein bisschen mehr Körperfett auf. Allerdings steigt mit diesem Bedarf, der sich dann ja so langsam steigert, wenn dein Gewicht steigert, auch dein Hunger auch so ein kleines bisschen mit. Dadurch isst du so ein kleines bisschen mehr, ohne das so wirklich zu bemerken. Und da reden wir wirklich von, keine Ahnung, einem halben Schokoriegel am Tag mehr. So, ne? Also das können wirklich kleine Effekte sein. Und dadurch entsteht dann eben so eine ganz leichte Aufwärtsspirale, die sich wirklich über Jahre ziehen kann. Also das ist so diese Spirale, die man frühestens nach ein paar Monaten bemerkt, aber die meisten betrifft das wirklich erst so, dass sie so nach 10 Jahren zurückgucken und dann alte Bilder von sich sehen und sagen, oh, okay, wow, vor 10 Jahren habe ich irgendwie, war ich deutlich schlanker. Was ist da passiert? So, ne?
Ja, genau. Und dann hast du so diese schleichende Zunahme, einfach dadurch, dass durch die, ja, du isst einfach nicht die richtigen Lebensmittel und dann, ja, steigt eben dein Bedarf, damit dein Hunger, aber da du den ja nicht mit den richtigen Lebensmitteln deckst, steigt halt wieder, also isst du halt wieder mehr, als du eigentlich bräuchtest durch dein Hungergefühl, ne?
Und
Ja,
an dieser
den.
Stelle sind wir übrigens auch gar keine Freunde davon, Lebensmittel jetzt in falsch oder in richtig einzuteilen. Ne?
Nee.
Also bei uns gibt es keine Liste an verbotenen Lebensmitteln. Wir sind keine Anti-Zucker-Fanatiker oder so. An dieser Stelle nochmal kurz eingeordnet. Das ist wirklich von uns gerade nur sehr leicht und salopp gesagt. So. Es ist halt irgendwie immer so die Menge und die Ausgewogenheit. Aber man muss auch wirklich schon einfach an einem bestimmten Punkt sagen, okay, deine Lebensmittelauswahl ist wirklich ungünstig. Und du solltest
Ja.
wirklich etwas ändern. Also, und ich finde das manchmal schwierig, das so zu kommunizieren.
Ja, das ist ja auch ein bisschen schwer. Also, ich würde ja auch niemandem empfehlen, so einzusteigen, wie wir jetzt aktuell essen. Also, wir essen halt schon sehr wenig Zucker, ja, und auch schon sehr wenig Süßigkeiten. Das ist halt nur die Frage, wie kommst du dahin? Und das darf ein Prozess sein. Es geht halt da immer darum, die Dinge zu verbessern. Na, und da muss man mal gucken, wo einen die Reise hinführt. Ich habe das Gefühl, wenn man sich darauf einlässt, dann führt einen diese Reise relativ weit in das, wo man dann wenn man dann einfach so diese Momentaufnahme machen würde und sagen würde, boah, das ist aber schon sehr clean, sage ich mal, das erscheint mir schon quasi fast schon toxisch zu gesund. Ja, wie nennt man noch dieses schöne Wort, wenn Leute zu dolle das übertreiben? Aber das muss gar nicht unbedingt der Fall sein, sondern das ist einfach eine Entwicklung. Aber du musst da auch nie hinkommen, je nachdem auch, was du denn überhaupt erreichen möchtest, ne? Einfach nur eine gesunde Ernährung mit einem gesunden Normalgewicht, eine Figur, wo du dich gerne leiden magst, das ist jetzt nicht, ja, je nachdem natürlich, wie du das wieder definierst, aber das ist jetzt eigentlich kein Zaubertrick, zumindest da eine Verbesserung zu erzielen. Und ja, wie Milena schon sagt, da gibt es keine Verbote, aber bei uns ist es zum Beispiel schon so, dass wir sagen, ist das, ist das, ist das. So, und dadurch wird natürlich das Ungünstigere
Reduziert,
weniger, ne? Wobei wir halt auch nie einzelne Lebensmittel, sondern immer nur Lebensmittelgruppen und verschiedene Definitionen ja über unsere drei goldenen Regeln haben, sodass das alles super, super flexibel bleibt. Und anhand dieses Systems werde ich ja auch gleich noch zeigen, wie du, ich sag mal, Marmeladenbrot essen kannst und später immer noch Marmeladenbrot isst und trotzdem deine Situation drastisch veränderst, ne? Also ohne, dass du jetzt vom Marmeladenbrot weg musst. Und ich glaube, deshalb ist es ein ganz witziges Beispiel mit dem Marmeladenbrot. Ja, also nochmal kurz zusammengefasst. Nummer eins war, dein Bedarf sinkt eigentlich durch Verlust von Muskelmasse. Du isst die gleiche Menge und deshalb musst dein Gewicht steigen, damit du wieder auf den gleichen Bedarf kommst. Und dann wäre als nächstes, na, da habe ich mein Mikro einmal misshandelt hier. Dann wäre als nächstes so die Sache, du isst nicht die richtigen Lebensmittel und dadurch hast du keine richtig gute Sättigung und dadurch isst du etwas zu viel und durch dieses zu viel Essen steigt dein Gewicht, damit dein Bedarf auch, aber mit diesem gestiegenen Bedarf steigt auch wieder dein Hunger und da du den nicht mit den richtigen Lebensmitteln deckst, ist das so eine Aufwärtsspirale. Es geht immer weiter hoch. Und ja, genau, dementsprechend geht das dann auch so. Ja, je nachdem natürlich auch, wie deine Lebensmittelauswahl ist, kann das entweder unbegrenzt immer weiter hochgehen oder sogar sich verschlimmern, das Problem, oder langsam verbessern. Das ist unterschiedlich. Genau.
Und dann kommen wir mal zum dritten Punkt. Also wir haben über das Alter gesprochen, über diese mittlere, stetige Zunahme gesprochen, die erstmal nichts mit dem Alter zu tun hat. Und wir haben natürlich auch diese Fälle, und da spreche ich jetzt wirklich von, keine Ahnung, 150 Kilo, 200 Kilo plus Fälle, in denen es auch möglich ist, wirklich so große Mengen zu essen, dass du dein Leben lang stark zunehmen wirst. Also wenn wir das mal so als Beispiel mal durchrechnen, so eine durchschnittliche Frau liegt also bei 60 Kilo, 1,66 Meter groß, wenig aktiv, hatte so einen täglichen Bedarf von ca. 1650 Kalorien, schafft es jetzt allerdings durch eine wirklich sehr stark ungünstige Ernährung, und da spreche ich jetzt wirklich von den ganzen Tag Pizza, Burger, Pommes, Schokolade etc. pp., also wirklich komplett stark verarbeitet, ist es auch tatsächlich möglich, 5000 Kalorien
und einfach,
mehr am Tag zu essen. Ja, relativ
genau, einfach sogar. Ne? Also da musst du nicht Riesenmengen essen.
Ich wollte gerade sagen, dass man stellt sich das immer so vor, als würden diese Leute sich dann 3 Packungen Lasagne so als Mittagessen reinschieben etc. Aber müssen sie eigentlich gar nicht.
Reicht, wenn du es am Tag machst, ne?
Um ihre 5000 Kalorien.
Je nachdem, wie groß natürlich die Lasagne ist, aber.
Klar, stimmt, aber das, ja, also ich meine schon alleine, wenn man wirklich in so einem Restaurant essen geht und da so eine sehr große Portion bekommt etc., das macht immer jeder von uns. So.
Ja, das können aber sehr schnell mal 1000 Kalorien sein. Ich weiß nicht mehr.
Ja, oder 2000.
Genau. Ich weiß nämlich nicht mehr, was die durchschnittliche McDonald's-Mahlzeit ist. Das hatten wir auch irgendwann mal recherchiert. Da bin ich auf jeden Fall vom Hocker gefallen. Das waren auf jeden Fall einiges über 1000 Kalorien, was so der, also man kann das ja relativ einfach nachvollziehen, was der Durchschnittsmensch da so bestellt. So dementsprechend, das ist ein ziemlich harter Fakt dann, ne? Mhm. Und ich meine, dass wir da muss man jetzt ein bisschen Vorsicht genießen, das ist schon länger her, aber ich meine, dass wir da relativ schnell beim Tagesbedarf von einer normal großen und wenig aktiven Frau waren, wenn nicht sogar darüber. Ne? Mhm.
Also bei einer einzigen Mahlzeit.
Genau, so, ja. Und dann machst du das zweimal und schon hast du deine, ich sag mal, 4.000 bis 5.000 Kalorien.
Ja. Plus Softgetränke, 2-3 Liter am
drin,
Tag,
ja.
Ne? Genau.
So, dann,
ja, am Tag, die dann, also durch die man auch nochmal ordentlich Kalorien aufnimmt, die aber null sättigen, genau. Sondern im Gegenteil eher noch hungriger machen. Und tada, schafft man das, 5000 Kalorien am Tag zu essen. Und das sind halt diese Fälle von Leuten, die, wenn die das wirklich sehr, sehr, sehr lange machen, dass sie dann eben sehr, sehr hohes Gewicht erreichen. Ne? Also ja.
Ja, wir haben es mal spaßeshalber eingegeben, ne? Wenn wir jetzt hier von den Kalorien sprechen, dann verwenden wir die Harris-Benedict-Formel. Das ist so eine sehr, sehr populäre Formel. Und wir sind jetzt von wenig aktiv ausgegangen. Das heißt dann also so für alle, die es einfach interessiert, ein PAL-Wert von 1,2 haben wir hier jetzt.
Physical
insgesamt.
Activity Level, by the genau, way. Ich wollte auch mal was Schlaues sagen.
Sehr schön. Das hätte ich auch gar nicht zusammenbekommen, tatsächlich. So, und wenn du das jetzt mal für die gleiche Frau, ne, also Durchschnittsgröße ist 1,66 in Deutschland, habe ich auch ganz fresh recherchiert für diese Folge.
Oh, Frank, ich bin 2 Zentimeter größer als die Durchschnittsfrau. Oh.
Behauptet Milena immer, in Wirklichkeit ist sie nur 1,64 groß.
Nein. Ich bin 1,68.
Ja gut, wenn du das so sagst.
Ja. Steht in meinem Ausweis.
Na gut, dann ja. Ich habe meinen Kumpel gehabt, der hat sich zu doll auf die Zehenspitzen gestellt, weil er unbedingt 1,80 groß sein wollte, war er aber nicht. Und dann war er plötzlich im Perso irgendwie 1,85, obwohl er gerade mal 1,78 groß war.
Oh nee.
Ja.
Hat da keiner gesagt, Entschuldigung, geht sie mal runter?
Ja, der hatte ja so ganz, ganz bisschen so hoch und das hat keiner kontrolliert. Ne? So, und das, aber es war halt gar nicht so bisschen, wie er dachte. Ja.
Okay.
Ich weiß auch die genauen Zahlen nicht mehr. Auf jeden Fall, er wollte auf 1,80 und war am Ende deutlich größer. Ja, hat er dann wohl so gelassen. Ich müsste ihn mal fragen, ob das irgendwo mal Probleme gab, weil ich weiß, dass der ziemlich viel durch die Gegend reist. Aber ich komme nochmal wieder zurück.
Ja. Genau.
Zum Thema, also ne, wenn du jetzt, du schaffst das problemlos 5000 Kalorien zu essen, so, und was würde denn das bedeuten? Und wenn du das in die Harris-Benedict-Formel eingibst und dich fragst, wo dieses Kaloriengleichgewicht dann liegt das bei etwa 350 Kilo, so, da musst du halt erstmal hinkommen, das reicht, also hast dein wahrscheinlich dann auch relativ kurzes Leben Zeit, um zuzunehmen. Du wirst also bis ans Ende deines Lebens wahrscheinlich sehr, sehr schnell zunehmen, einfach die ganze Zeit über, aber du kommst da nie hin. Mhm. Und man muss sagen, wahrscheinlich ist es sogar so, dass das Kaloriengleichgewicht dann noch nicht erreicht ist, sondern vielleicht erst bei 400, 450 Kilo. Ja, das hat einfach den Hintergrund. dass natürlich diese Formel ausgelegt ist für den Otto-Normalverbraucher, der auch ein gewisses Verhältnis von Muskulatur zu Fett hat und Fett, ja, wie gesagt, viel weniger Kalorien verbraucht als Muskelmasse, so dass das dann am Ende nicht mal mehr stimmt, ne? Also 350 Kilo wären es, wenn deine Muskelmasse sozusagen gleich mitwächst und wahrscheinlich sinkt ja auch noch dein Aktivitätslevel noch weiter runter. Also wenn du in dem Bereich bist, dann bewegst du dich ja quasi, also dann ist ja Bewegung fast nicht mehr möglich. Mhm. Ja, genau. Also so mit dieser, das muss ja auch, das ist jetzt wirklich ein Extrembeispiel, aber 5000 Kalorien zu essen ist halt wirklich kein Problem. Ne? Also wenn man das mit den richtigen beziehungsweise falschen Lebensmitteln tut, kann man das auch mal in einer Mahlzeit schaffen. Ne? Also wir hatten letztes Mal diese blöde Geschichte, habe ich, glaube ich, auch bei uns auf Instagram gesehen, dass du das als Snippet rausgenommen hast, wo ich erzählt habe, dass ich mein Kilo Snickers gegessen habe.
Ja.
Dann habe ich es nochmal nachgerechnet und anhand der Packungsgrößen muss das sogar über ein Kilo gewesen sein und da bist du schon fast bei 5000 Kalorien. Na gut, da ging es mir auch echt schlecht, aber wir hatten...
Und halt, ich habe dir geholfen.
Genau, du hast, ja, aber... Mit dem geholfen komme ich auf über ein Kilo. Ach, ne? Weil
okay, ja.
Wir haben ja eine Packung Snickers, eine Packung Mars, diese Big Packs, das sind 24 Stück, 1,2 Kilo jeweils. Ne? Und wir hatten vorher Raclette noch gegessen.
Oh.
So, ne? ja, da,
das wollen wir nie wieder im Leben wiederholen, bitte.
Das war eine ganze Weile her und da waren auch appetitsteigende Substanzen mit im Spiel. aber ja, so viel dazu.
Ja, er hat auch mal die Erfahrung gemacht.
Genau, also das geht, ne? Das heißt, das sind einfach diese Summen, da kommst du dann auf kein P mehr. Da musst du dann was tun. Ich meine, das ist aber auch der Punkt, an dem wir auch die Falschen sind.
Genau. Ne? Ja,
weil
klar.
Meistens,
ja.
Also ich sag mal, wenn du da nicht die Reißleine irgendwann ziehst, dann ist wahrscheinlich auch irgendwie psychologisch etwas im Argen. Und da würden wir jetzt einfach ganz klar, also ich weiß natürlich jetzt wirklich nicht, wer hier alles zuhört, aber einfach um ein bisschen Ernsthaftigkeit hier reinzubringen, weil ich hier gerade so ein bisschen rumgeblödelt habe. Wenn jetzt jemand zuhört, den das so betrifft, dann für dich wäre es wichtig, dass du dir richtig professionelle Hilfe holst, so, ne? Und lass dich da auch nicht zu schnell abspeisen. Da sind wir, glaube ich, die Falschen.
Ja, lass dich da wirklich umfangreich beraten, zur vielleicht was Psychotherapie angeht, was Chirurgie vielleicht auch angeht, was eine 1:1-Ernährungsberatung vielleicht sogar auch in der Klinik und so weiter angeht. Ne? Genau, also da reicht es dann nicht mehr aus, einen Podcast zu hören oder ein Online-Programm zu machen.
Nee, ganz genau. Aber wie gesagt, auch da ist natürlich dennoch die Lebensmittelauswahl extrem entscheidend. Ne?
Mhm.
Ja, und...
Genau, kommen wir an dieser Stelle mal zu konkreten Schritten und konkreten Möglichkeiten, was man jetzt tun kann, wenn einen das betrifft. Genau, diese schweren Fälle wirklich von sehr starker Adipositas, jetzt natürlich ausgeschlossen, ne? Haben wir ja gerade drüber gesprochen. Aber wir sind ja wirklich Freunde davon zu sagen, okay, was kann man denn jetzt wirklich konkret tun? So,
genau.
Also wir wollen etwas an unserer Situation ändern und was können wir jetzt wirklich konkret machen, wenn uns das betrifft? So. Und da haben wir gute News, denn da kann man tatsächlich wirklich sehr, sehr viel tun. Denn ein Hauptursprung des Problems ist wirklich die falsche Lebensmittelauswahl. Also klar, Übergewicht ist natürlich wieder, hat viele Facetten, viele Faktoren etc. pp. Aber vieles geht quasi echt wie so ein Mindmap in so einen zentralen Punkt über und in der Mitte steht quasi falsche Lebensmittelauswahl. So, und
ja, also die Sache ist, es gibt halt diese in Anführungszeichen falschen Lebensmittel und in einem gesunden Lebensstil dürfen die auch durchaus ihren Platz finden, aber es ist einfach so, dass wenn es diese Lebensmittel nicht gibt, und ich spreche da überwiegend von hochverarbeiteten Lebensmitteln, ne, ich denke, das ist wahrscheinlich jedem klar, wenn es die nicht geben würde, dann hätten wir das Problem mindestens des starken Übergewichts nicht. Denn natürlich gibt es naturbelassene Lebensmittel, die sehr viele Kalorien haben, wie zum Beispiel Nüsse oder sehr fettiges Fleisch etc. Aber dennoch haben die nicht die gleiche Auswirkung auf den Körper in verschiedenster Hinsicht. Auf der einen Seite weiß man zum Beispiel bei vielen Dingen wie Nüssen, da gibt es ja diese Mandelstudie, dass viel weniger von den Kalorien überhaupt ankommt, als wenn du diese Nüsse verarbeitest, zum Beispiel zum Mousse verarbeitest. Ich glaube, das sind so bummelig 20%.
Mhm.
Zuletzt kam was zu Linsen raus, wo es relativ ähnlich war. Mhm. Und es ist anzunehmen, dass das halt mindestens bei allen pflanzlichen Lebensmitteln sehr ähnlich sein könnte, sagen wir es mal so. Dann haben die einen anderen Effekt auf die Sättigung und so weiter und so fort. Also lange Rede, schwacher Sinn, würde es nur die Lebensmittel geben, die sozusagen, es gibt ja diese verrückte Bubble, die immer von Gottesnahrung spricht, so. Würde es nur die Sachen geben, und damit ist jetzt nicht gemeint, dass alles roh gegessen werden muss, ganz und gar nicht. Mhm. Der Mensch ist dafür gemacht, gekochtes Essen zu essen. Also wenn du dich in eine Mangelversorgung bringen willst, dann kannst du das sehr schnell tun, indem du dich roh ernährst. Und also ja, du müsstest dir halt, wenn du das unbedingt machen willst, mit dem Roh auf jeden Fall Gedanken machen. Dann geht das bestimmt auch über Fermentierungsprozesse etc. Aber der Mensch ist halt dafür gemacht, viele auch gekochte Lebensmittel zu essen, nicht ausschließlich. Ich schweife ab, aber mit diesen naturbelasteneren Lebensmitteln würde es die Problematik von Übergewicht so nicht geben. Jedenfalls nicht von starkem Übergewicht. Und da gibt es zum Beispiel auch, da gibt es auch eine sehr gut gemachte Studie zu, die wir mal verlinken können. Die ist entsprechend auch mit einer randomisierten Zielgruppe, soweit ich das weiß, und mit einem Crossover-Design etc. Das heißt, man hat die Gruppen getauscht. Mhm. Was hat man da gemacht? Ich fasse es jetzt mal ganz einfach zusammen. Es ist auch schon eine Weile her, dass ich mir die angeschaut habe. Aber im Wesentlichen hat man den Leuten zwei verschiedene Auswahl an Lebensmitteln gegeben, die aber in Bezug auf einige Sachen ausgeglichen waren. Also zum Beispiel Proteingehalt und so weiter waren sie ausgeglichen.
Also
ne?
Kaloriengehalt war gleich, ich glaube sogar Ballaststoffgehalt das war gleich. Also quasi diese Zahlen, Daten, Fakten waren an sich alle gleich.
Ja, es also war auf jeden Fall relativ viel.
Gleich Nährwerte an sich. Auch der Salzgehalt war gleich und so weiter.
Da bin ich
es gab wirklich nur Unterschiede in dem Verarbeitungsgrad. Das eine war wirklich hochverarbeitet und das andere war unverarbeitet. Genau, das war das.
Genau. Und dann ist es schon so passiert, was heißt schon so passiert? Es ist so passiert, dass die Menschen, die die hochverarbeiteten Lebensmittel gegessen haben, zugenommen haben und die anderen abgenommen haben. Und warum nicht irgendwie über Magic etc., sondern man hat dann festgestellt, dass die einfach durch ihr Hungergefühl weniger, also 500 Kalorien weniger beziehungsweise mehr gegessen haben. Und dann hat man anschließend diese Gruppen getauscht, das ist dieses Crossover-Design, von dem ich gerade sprach, und dann wurde das quasi reversed. Mhm. So, ne? So kann, man kann also schon sagen, die einfachste Art der Ernährung, und das ist ja auch was, also wir haben das zum Beispiel, diese Natürlichkeit ist bei uns in den zwei silbernen Regeln mit drin, die sogar die meisten von unseren Mitgliedern wahrscheinlich nicht mal kennen.
In
unserem Abnehmen- und Kalorienzählprogramm. Ne? Die einfachste Möglichkeit wäre halt wirklich zu sagen, sehr, sehr naturbelassen zu essen, muss man ganz ehrlich so sagen, halten wir selber auch für oft nicht umsetzbar. Darum gibt's ja bei uns die drei goldenen Regeln, ne, die auch einfach im Schnitt dazu führen, dass deine Ernährung naturbelassener ist, ohne dass wir irgendwo was von naturbelassen erzählen an dem Punkt. Mhm. Das kommt dann nur in seltenen Fällen, wenn man merkt, okay, das funktioniert für manche Menschen nicht, dann muss man da noch mal ein bisschen weiter reingehen. Ja, das war jetzt sehr, sehr viel Geschwafel. Für einen Punkt, also ja, es gibt diese ganzen psychologischen Faktoren, aber wenn es halt diese ungünstigen Lebensmittel nicht geben würde, die gibt es aber nun mal, dann wäre das Problem, kannst du das Problem damit als gelöst betrachten, würde ich jetzt mal mich so weit aus dem Fenster lehnen. Mhm. Und jetzt ist aber die Frage, jetzt leben wir in einer Welt, in der das geht, so in der es die gibt. So, und jetzt ist die Frage, was können wir tun? Mhm. Und da habe ich jetzt Marie und ihre Marmeladenbrote mitgebracht. Ja, es ist also ein fiktives Beispiel, was ich sehr, sehr stark vereinfacht habe. Wir haben ja gerade schon gesagt, dass es nicht eben nur rein auf die Nährstoffe ankommt. Wir tun jetzt aber mal es so, als wäre es so. Mhm. Ja, und wir haben jetzt Marie, die ausschließlich Marmeladenbrot isst, nichts anderes. Ja, und Marie, die wiegt so 60 Kilo aktuell jetzt gerade und hat so einen Kalorienbedarf von 2000. Das habe ich jetzt einfach nur, ich habe einfache Zahlen genommen, damit ich das gut ausrechnen konnte.
Und sie isst den ganzen Tag auch nur Marmeladenbrot, also wirklich vereinfacht gesagt.
Sie isst wirklich nur Marmeladenbrot, ne? Aber daran kannst du so ein bisschen ableiten, was du tun kannst. Ne? Mhm. Und wir gehen jetzt mal davon aus, es gäbe es nur zwei Sättigungsfaktoren. Mhm. Ja, beide Sättigungsfaktoren gibt es tatsächlich. Und wer dazu mehr wissen will, kann sich auch den Abnehm-Starter-Guide nochmal holen. Da haben wir noch ein paar andere Faktoren oder so unsere drei Hauptfaktoren drin. Aber wir sagen, wir sprechen das jetzt mal alles auf das Thema Makronährstoffe, Nährstoffverteilung runter und nehmen zwei verschiedene Makronährstoffe und tun so, als wären nur die entscheidend. Das ist natürlich in der Realität nicht so, aber die beide spielen eine wichtige Rolle bei der Sättigung. Ne? Mhm. Und das eine sind Ballaststoffe. Ballaststoffe sind auch ein Makronährstoff, nämlich Ballaststoffe sind eine besondere Art von Kohlenhydraten. Und jetzt nehmen wir einfach mal eine offizielle Richtlinie als Richtwert, wo wir sagen, okay, das ist für die Sättigung optimal. Ne? Das ist jetzt erstmal eine theoretische Annahme, ne? Aber wir stellen zum Beispiel fest, dass wir mit unseren drei goldenen Regeln diesen Wert immer sehr, sehr gut treffen. Mhm. So.
Oder überschreiten.
Ja, in der Regel überschreiten, aber sind da immer relativ nah bei. Und es wird nämlich empfohlen von der DGE, pro 1000 aufgenommene Kalorien 14,6 Gramm Ballaststoff oder so, also für einen erwachsenen Menschen. Ich weiß die genaue Zahl nicht, ich habe einfach gesagt 15 Gramm. Mhm. 15 Gramm Ballaststoffe, ne? Daher kommen auch diese 30 Gramm, die oft genannt werden, weil 2000 Kalorien als Referenzwert. Ne? Also 15 Gramm Ballaststoffe pro 1000 Kalorien, die du zu dir nehmen solltest. Das heißt, für eine optimale Sättigung braucht Marie bei 2000 Kilokalorien Bedarf 30 Gramm Ballaststoffe. Und dann weiterer ganz wichtiger Faktor ist Protein. Mhm. Protein, hatten wir eben schon drüber gesprochen. DGE sagt zwar 0,8 Gramm, ne? Es sei denn, man ist deutlich fortgeschrittenen Alters. Ich glaube 65. Jetzt darf ich da, glaube ich, schon gar nicht mehr deutlich fortgeschrittenen Alters sagen. Fällt mir gerade ein, meine Eltern sind auch in dem Alter. Ist für mich immer noch so weit weg in meiner Erinnerung, bin ich immer noch 18 und oder Mitte 20
wenigstens. Ah, bei dir ist auch so, alle, die über 25 sind,
sind alt. Genau, ja. Die sind schon erwachsen, da bin ich noch weit weg von.
Mhm. Kann ich bestätigen.
Spaß beiseite, ja, das ist, glaube ich, tatsächlich so. Also wir haben einen Kalorienbedarf von 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Auch wieder leicht zu rechnen, sind wir also bei 60 Gramm. Ja? Mhm. Bezieht sich ja immer auf das Normalgewicht. 60 Gramm ist für Marie auch einfach mal ein gutes Normalgewicht, sagen wir jetzt einfach. So, und jetzt rechnen wir doch mal aus, was passiert, wenn Marie ausschließlich Weißbrot mit Marmelade isst. Wie viel müsste sie denn dann essen, um das zu erreichen? Und da ist es nämlich so. Jetzt muss ich kurz auf meinen Spicker gucken. Genau, für 60 Gramm Proteine muss Marie etwa 24 Scheiben essen. Und für die Ballaststoffe sogar 30. Und das heißt also, um satt zu werden, muss sie 30 Scheiben Marmeladenbrot essen. Das entspricht jetzt dummerweise nicht mehr den 2000 Kalorien, sondern 4000 Kalorien. Bedeutet also, Maries Gewicht würde steigen, bis sie 4000 erreicht hat. Das ist jetzt eine absurd hohe Menge, hatten wir eben schon gerade darüber gesprochen. Wir waren da eben bei unserem Beispiel 5000, aber da landen wir bei wahrscheinlich mehreren 100 Kilos. Das vergessen wir einfach mal. Selbst wenn Marie die erreicht, gibt es allerdings jetzt ein Problem. Ja, der Faktor Ballaststoffe, der ist ja abhängig, ne? Das ist so das, was wir sagten, mit dem Bedarf steigen auch einige Sättigungsfaktoren. Das ist jetzt bei den Proteinen im Grunde genommen nicht wirklich so, weil Maries Muskelmasse ja nicht wirklich steigt.
Aber
so, ne?
Der Ballaststoff.
Aber der Ballaststoffbedarf steigt. Mhm. Und der wäre jetzt plötzlich nicht mehr 30 für 2000 Kalorien, sondern entsprechend 60 für 4000 Kalorien. Mhm. Habe ich gerade 30 für 4000 gesagt? 30 für 2000 war früher 40.
40 Gramm Ballaststoffe für 6000 Kalorien.
Durcheinander. Okay, also ich muss das nochmal ganz von vorne, damit ich hier keine, also 2000 Kalorien, 30 Gramm Ballaststoffe.
Ja.
Doppelte Menge Kalorien, 4000 Kalorien, doppelte Menge Ballaststoffe, 60 Gramm.
Okay, jetzt haben wir es, ja.
Das heißt also, plötzlich muss Marie nicht mehr 30 Marmeladenbrote essen, um satt zu werden, sondern die doppelte Menge, 60, auch wenn die Proteine bereits gedeckt sind. Das heißt, wahrscheinlich ist Marie nicht mehr so hungrig wie vorher, weil der Ersättigungsfaktor Proteine ist ja schon erreicht, aber so richtig satt ist sie immer noch nicht. Und jetzt hat sie plötzlich nicht mehr 4000 Kalorien zu sich genommen, sondern 8000 Kalorien. Und das Ganze schaukelt sich immer so hoch. Ne? Das ist so dieses immer hochschaukeln. Das muss jetzt natürlich nicht so extrem sein. Wir sind ja auch wirklich bei einem ganz extremen Beispiel mit dem Marmeladenbrot.
Ich wollte gerade sagen, wir sind jetzt bei einem Weißbrot mit Marmelade. Also wirklich ein reiner Misch aus Kohlenhydraten und Zucker.
Kohlenhydrate und Kohlenhydrate und Kohlenhydrate. Ne? Ja. Ich hatte erst in meinem Beispiel noch Butter mit drin, um wenigstens anderen Nährstoff drin zu haben. Nur dann wäre es mit den Kalorien noch absurder geworden.
Okay, ne? Ja.
Also und das, so hat es einfach ganz schön passt, um das zu streichen. So, jetzt, was machen wir jetzt mit Marie? Und wir gehen jetzt mal den Weg und sagen, Marie besteht aber auf Marmeladenbrot und auf Marmeladenbrot. So.
Genau, und da gibt es ja jetzt eine recht einfache Option, indem man das Weißmehlbrot durch das Vollkornbrot tauscht. Denn Vollkornbrot wäre ja schon deutlich ballaststoffreicher.
Ganz genau. So, und das machen wir jetzt einfach mal und dann rechnen wir nochmal. Ne? Mhm. So, für 60 Gramm Protein müssen wir jetzt bei dem Vollkornbrot, was ich jetzt hier ausgerechnet habe, noch 15 Scheiben essen. Das ist schon deutlich weniger. Wir haben festgestellt, wir haben also aus Versehen die Proteine noch mitgesteigert mit diesem Vollkornbrot. Da muss man jetzt sagen, es gibt Vollkornbrote und Vollkornbrote. Ne? Also je nachdem, was für ein Vollkornbrot du da nimmst, kann das unterschiedlich sein. Aber man kann ja vorher mal auf die Nährwerte gucken, auch ohne Kalorien zu rechnen. So, ne? Ja, 15, das klingt schon mal ganz gut. Für die Ballaststoffe tatsächlich nur noch 9.
Mhm. Nur noch 9 Scheiben. Sie muss also 15 Scheiben essen, um satt zu werden.
Genau, ja. Sie muss jetzt nur noch 15 Scheiben essen, um die gleiche Sättigung zu erzielen, die sie vorher mit 30 hatte. So, und jetzt gucken wir uns mal an, das bedeutet 2400 Kalorien. Okay, 2400 Kalorien heißt also, Marie wird schon ein gutes Stück zunehmen, bis sie da bei dem ominösen Kaloriengleichgewicht ist. Und dann gucken wir uns das nochmal an. Na, Marie nimmt jetzt also zu, bis sie 2400 Kalorien verbraucht, ja, ohne jetzt zu sagen, was das konkret bedeuten würde an Gewicht. Das ist immer schwer zu sagen. Jetzt mit 2400 Kalorien müssen wir jetzt aber nochmal ein bisschen neu rechnen, weil die Ballaststoffe, die passen sich ja an, haben wir gesagt. Ne? Aber jetzt stellen wir fest, wir brauchen also pro 1000 Kalorien 15 Gramm Ballaststoffe, also sind das so ungefähr bei 400 Kalorien ungefähr so 6 Gramm Ballaststoffe. Also wir brauchen nicht mehr 30, sondern 36 Gramm Ballaststoffe, um vernünftig satt zu sein. Und jetzt stellen wir aber fest, dass tatsächlich diese 36 Gramm Ballaststoffe in den 15 Scheiben schon abgedeckt sind. Weil wir bräuchten ja um die 30 Gramm nur 9 Gramm Scheiben. Das heißt also, wir bleiben bei 2400 Kalorien. Marie wird eine ganze Weile zunehmen.
Und dann hat sie irgendwann ihr Kaloriengleichgewicht erreicht. Dann an diesen Punkt ihr Gewicht.
Und ist dabei auch vernünftig satt.
Ja.
Ne? Mhm. Ja, trotz nur Marmeladenbrot essen. Und das finde ich ist schon mal so ein schönes Beispiel. Das macht verschiedene Punkte. Ne? Bei dem Vollkornbrot sind wir natürlich auch wieder unverarbeitete gelandet. Ne? By the way, kleiner Hinweis, Geheimnis, was ich jetzt verrate. Ne? So funktionieren zum Beispiel unsere 3 goldenen Regeln. Ne? Also
Mit Verbesserung
ja. Und auch dass Menschen dadurch automatisch naturbelassener essen, ohne dass wir einmal das Wort naturbelassen in den Mund nehmen, so, ne?
Ja.
Bei den 3 goldenen Regeln zumindest schon mal, ne? Das ist also so ein kleines, so, ja, also.
Okay, kann ich an dieser Stelle mal weitermachen?
Ja.
Weil wir haben noch eine weitere Verbesserung. Denn wir haben jetzt das Vollkornbrot mit Marmelade und streichen auf dieses Vollkornbrot noch einen mageren Frischkäse, der in unserem Fall jetzt gut Protein enthält.
Ist auch völlig verrückt. Jetzt machst du das einzelne Brot eigentlich nicht proteinreicher, sondern kalorienreicher.
Ja, aber wir haben Protein dazu. Und jetzt müsste Marie für 60 Gramm Protein nur noch ungefähr 10 Scheiben essen, für Ballaststoffe aber weiterhin 9. Das heißt, um dann satt zu werden, müsste sie also insgesamt 10 Scheiben essen, was 1800 Kalorien am Tag ungefähr entsprechen würde. Und das heißt, dass Marie dann abnehmen wird, das heißt, ihr Kaloriengleichgewicht senkt sich quasi nach unten und sie ist an einem Punkt, wo sie ungefähr 1800 Kalorien am Tag isst, sich dort angenehm satt fühlt und dort früher oder später ihr Gewicht auch dort landen wird.
Ganz genau.
Ja.
Ja, ne? Und das ist so ein bisschen die Magic. Ich habe gerade diesen blöden Spruch dazwischen gemacht, weil ich nochmal auf was hinaus wollte. Ne? Wir haben jetzt das einzelne Brot an sich ja sogar kalorienreicher gemacht. Ne? Mhm. Machen wir auch ganz oft. Die einzelne Mahlzeit, also gerade bei so Menschen, die aus so einer Diätvergangenheit kommen, die einzelne Mahlzeit kalorienreicher gestalten, also ohne dass wir jetzt Kalorien zählen, einfach durch die Komponenten der drei goldenen Regeln und dadurch aber insgesamt weniger Kalorien essen, so, ne? Weil weniger notwendig ist, also weniger Mahlzeiten, weniger Brote notwendig sind, weil wir einfach eine verbesserte Sättigung haben. Und plötzlich nimmt Marie mit dem Marmeladenbrot ab. So, also das heißt, wir sind jetzt an einem Punkt, an dem Marie so viel Marmeladenbrot essen kann, wie sie möchte, nämlich bis sie satt ist.
Ja.
Na, auch da kann man natürlich sagen, ja, aber vielleicht hat Marie Bock, noch mehr zu essen. Okay, da sind wir ganz ehrlich. So viel essen, wie du Bock hast, kannst du halt nicht, aber du kannst auf jeden Fall so viel essen, bis du satt bist.
Ja.
Na, das ist dann, manche Menschen können das mit Pizza, so, ne, weil die einfach ein anderes Sättigungsempfinden haben. Und vielleicht reicht dieses Essen, bis du satt bist, bis du richtig gut gesättigt bist, bei deinem aktuellen Sport, whatever, Alltagsverhalten nicht dazu, dass du die Top-Maße, die Top-Model-Maße hast. Wahrscheinlich nicht, weil die Top-Models, die machen ja auch extreme Sachen und ich behaupte mal, viele von denen essen sich auch gar nicht regelmäßig satt, so, ne? Aber es reicht auf jeden Fall für ein gesundes, attraktives Normalgewicht für die allermeisten Menschen aus und in jedem Fall reicht es für eine Verbesserung, ne? Also egal, wo du gerade stehst, du fühlst dich danach satter und du bist danach sehr wahrscheinlich schlanker, je nachdem, wo du angefangen bist. Und auch gesünder. Ne? Also es geht ja nicht immer nur um das Gewicht. Und ich finde, so diese zwei Punkte, die wir jetzt verbessert haben, zeigen ganz schön, kannst du halt ja auch auf andere Mahlzeiten dir so ein bisschen umdenken. Ne?
Genau, also das Ziel unserer Podcast-Folge ist nicht zu sagen, dass du den ganzen Tag Vollkornbrot mit magerem Frischkäse und Marmelade essen sollst.
Ja,
vielleicht ja doch. Ne?
Ja, lieber nicht den ganzen Tag, ne, weil es gibt natürlich auch so noch so Punkte wie Abwechslung und so weiter. Ne? Und auch da sieht man eine gewisse Entwicklung drin. Also ja, man kann sich natürlich jetzt auch hinstellen und sagen, ich mag aber nur Weißmehltoast mit Marmelade. So, ne? Und da muss man halt gucken, okay, wie kann man das verbessern, dass du es dir dennoch vorstellen. Aber Vollkornbrot mag ich aber nicht, ne? Da muss man auch wieder ehrlich sein. Zaubern können wir oder kann auch niemand anders da draußen. Also man muss schon so offen sein für eine gewisse Menge, aber das Beispiel zeigt einfach, was alles möglich ist. So, und da sind wir wieder bei diesem Ding, du kannst halt zu gewissen Teilen wirklich in deinen alten Routinen bleiben, die für dich funktionieren. Weil die Frage ist, warum isst Marie Marmeladenbrot? Ne? Das kann ja unterschiedliche Gründe haben. Und da kommen wir auch in das Ernährungspsychologische rein. Aber ich werfe mal eine Sache in den Raum. Wir könnten Marie jetzt nicht sagen, dass sie zum Beispiel die Smoothie Bowl essen soll, die wir so gerne morgens essen, weil Marie zum Beispiel im Auto, ob das jetzt gut ist oder schlecht, möchte ich nicht bewerten, im Auto auf dem Weg zur Arbeit ihr Marmeladenbrot isst, was mit einer Smoothie Bowl halt nun wirklich nicht geht.
So, nee, ehrlich, ne? Besser nicht.
Und so gibt's dann verschiedene Gründe und da kann man immer gucken, okay, meine alte Ernährung, die schafft das ja scheinbar, die ist ja darauf angepasst und dann kann man die eben so durch diese Steps verbessern, ne?
Ja, sagen, ich fasse an dieser Stelle mal so ein paar Hauptpunkte zur Podcast-Folge zusammen.
Ja.
Weil wir haben jetzt über sehr, sehr vieles gesprochen und zum Schluss nochmal so, was können wir jetzt aus dieser Stunde, die wir jetzt gemeinsam verbracht haben, mitnehmen?
Mhm.
Also Hunger und Kalorienverbrauch beeinflussen sich gegenseitig. Sie sind gewissermaßen abhängig voneinander. Das heißt, je höher dein Verbrauch quasi ist, und das hat ja auch mit deinem Gewicht letztlich auch zu tun, desto höher ist letztlich auch dein Hunger. Wenn du deine Lebensmittelauswahl jetzt grundsätzlich ungünstig angehst, isst du so, dass du erst satt bist, wenn du mehr Kalorien gegessen hast, als du verbrauchst. Das heißt, es kann so ein leichter und ewiger Strudel nach oben und oben und oben sein. Was du da am besten machen kannst, ist bei der Lebensmittelauswahl an sich anzusetzen, denn dann kannst du diesen Strudel schon unterbrechen oder vielleicht sogar so einen kleinen Abwärtsstrudel wieder herbeiführen, wie wir gerade in dem Beispiel genannt haben. Also Ballaststoffe und Proteine hat Daniel jetzt hier vor allem zur Veranschaulichung genommen. Genau,
das sind nicht die einzigen.
Es sind nicht die einzigen, aber trotzdem will ich an dieser Stelle nochmal sagen, es sind nicht die einzigen, aber es sind wichtige. Und daran kann man, also das ist auf jeden Fall schon ein erster guter Schritt, um an Ballaststoffen und Proteinen anzufangen, auf jeden Fall. Also wirklich so ein einfaches machen wie zum Beispiel Haferflocken zu essen für mehr Ballaststoffe oder das normale Weißmehlbrot durch ein Vollkornbrot oder durch ein Körnerbrot zu ersetzen, sind immer echt erste ganz gute Schritte, die man da gehen kann.
Genau, und da sind wir insgesamt auch bei einem Grundkonzept, was wir immer verfolgen. das ist jetzt keins unser Erfolgsgesetz aus dem Kurs, aber es ist dennoch sehr wichtig. Und da geht es immer darum, mehr von dem Richtigen zu essen, ne? Und sich nicht so sehr darauf zu konzentrieren, weniger von den falschen Sachen zu essen. Und das hat auch tatsächlich, haben wir auch schon eine Folge zu gemacht, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber dieser Effekt, dass man sich einfach auf die positiven Sachen konzentriert, das macht etwas, zum Beispiel auch mit deiner Sättigung. Ne? Also wenn du dich darauf konzentrierst, so zu essen, dass du weniger hast, dann wirst du hungriger sein, und zwar messbar mit deiner, ich glaube, Ghrelin-Ausschüttung war es in dem Fall, was gemessen wurde. Ghrelin oder Leptin, weiß ich nicht, also ein Hunger- oder ein Sättigungshormon, bin ich mir gerade nicht sicher, aber da hat man Leute genommen und hat denen quasi die gleiche Mahlzeit gegeben und hat den einen gesagt, jo, die wäre super reichhaltig, und den anderen gesagt, die ist super kalorienarm, und die Leute, die gedacht haben, sie wäre super kalorienarm, haben halt mehr Hunger gehabt. Ne?
Ich vermute mal Ghrelin.
Genau, die hatten mehr Hunger oder weniger Sättigung, das weiß ich halt jetzt nicht genau. Ne? Man hat es halt aber an den Hormonen messen können. Ne? Das ist also auch nochmal so ein wichtiges Grundprinzip. Also ja, vielleicht verhaspel mich auch gar nicht. Ich will mal so ein bisschen gerne erklären, was wir uns alles dahinter gedacht haben. So, ne?
Aber kurz einmal, wenn wir dazu vielleicht nochmal eine Podcast-Folge machen sollen, schreibt das ganz gerne mal in die Kommentare. Auf jeden Fall. Oder generell, wenn ihr Themenwünsche für den Ist Klüger nicht weniger Podcast habt, dann schreibt sie gerne einmal in die Kommentare. Denn wir lassen uns durch eure Kommentare und Wünsche sehr, sehr gerne zu neuen Folgen inspirieren. Wie gesagt, auch diese ganze Folge, warum nehme ich immer weiter zu, basiert letztlich auf einer Rückfrage von euch. So, und dann haben wir da gerne eine Folge zu gemacht. Oder wie ich schon gesagt habe, wir haben auch schon was zum Jojo-Effekt gemacht, was ein Wunsch von euch war. Also schreibt eure Wünsche einfach sehr gerne in die Kommentare, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne mit Freunden, mit Familie, mit all denjenigen, die auch von den Inhalten hier profitieren können, die sagen, oh, ich würde eigentlich gerne ein paar Kilos loswerden, ich weiß aber nicht wie, und irgendwie will ich da auch nicht in so ein ungesundes Essmuster rutschen oder so, oder irgendwie eine krasse Diät machen oder so. Dann ist dieser Podcast auf jeden Fall für diejenigen geeignet. Ihr könnt den Podcast einfach über so einen Teil-Button per WhatsApp verschicken. Das fänden wir auf jeden Fall sehr, sehr cool.
Und ganz nebenbei unterstützt uns das natürlich auch wahnsinnig. Das heißt also, für alle, die bis hierhin gehört haben, gehen wir mal davon aus, dass ihr ganz gut findet, was wir machen. Ja. Und ich sag mal, das für uns natürlich Beste ist, ihr geht mit in unsere Mitgliedschaft, lasst euch von uns direkt betreuen. Das ist aktuell halt aber gerade gar nicht möglich. Ne? Oder wenn das aus anderen Gründen für euch nicht möglich oder nicht wünschenswert oder whatever ist, ist es natürlich auch immer, ja, einfach unsere Inhalte zu teilen, immer eine tolle Sache. Oder durch einen Kommentar zu unterstützen, eine Bewertung etc.
Genau, wir haben jetzt bei Spotify übrigens 555 Bewertungen. Oh. Das ist eine magische Zahl, ne?
Ja, 555.
555, cool. Ja. Also danke für jede einzelne Bewertung. Wir sehen das und wir freuen uns da sehr drüber. Genau, und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächsten Mittwoch in alter Frische wieder.
Bis dann.
Tschüss.